Um 8 Uhr mit Jonas Ziegler. Nach dem schweren Erdbeben in Südostasien ist internationale Hilfe angelaufen. Aus China und Indien trafen Rettungskräfte ein. Großbritannien sagte Myanmar rund 13 Millionen Euro für Hilfsgüter zu. Allein in Myanmar gehen die Behörden inzwischen von mindestens 1.600 Toten aus. In den zerstörten Gebieten versuchen Helfer zum Teil mit bloßen Händen, Verschüttete aus den Trümmern zu befreien. In der Türkei hat die oppositionelle CHP angekündigt, weiter für die Freilassung des inhaftierten Istanbuler Oberbürgermeisters İmamoğlu auf die Straßen zu gehen. Künftig soll es mittwochs und samstags Kundgebungen in der Bosporus-Metropole und jeweils einer anderen Stadt geben. Erst gestern hatten rund 500.000 Menschen in Istanbul für den Erhalt der Demokratie in der Türkei demonstriert. Brandenburgs Städte und Gemeinden warnen davor, dass sich die angespannte Finanzlage durch den geplanten Doppelhaushalt des Landes weiter verschärfen könnte. Der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Graf sagte, nach jetziger Schätzung müssten pro Einwohner 140 Euro eingespart werden. Sabine Löprig, RBB 24.
Schon jetzt gäbe es eine kommunale Finanzkrise. In vielen Städten und Gemeinden würden daher Einsparungen und Erhöhungen von Abgaben vorbereitet. Das Kabinett hatte am Freitag den Entwurf für den Doppelhaushalt beschlossen. Die Kommunen bekommen nach den Plänen für 2025 und 2026 unter dem Strich weniger, weil die Steuereinnahmen weniger stark steigen als erwartet.
In Berlin-Hellersdorf hat es nach einer Neonazi-Demo Gewaltausbrüche gegeben. Wie ein Polizeisprecher sagte, haben Teilnehmer zuerst Medienvertreter angegriffen. Als die anwesenden Polizisten Tatverdächtige festnehmen wollten, seien auch sie getreten, geschlagen und mit Flaschen beworfen worden. Zwei Beamte seien leicht verletzt worden. Rund 30 Tatverdächtige wurden festgenommen. In der Fußball-Bundesliga hat Bayern München gegen St. Pauli 3:2 gewonnen. Außerdem spielten Frankfurt-Stuttgart 1:0, Hoffenheim-Augsburg 1:1, Wolfsburg-Heidenheim 0:1, Mönchengladbach-Leipzig 1:0 und Kiel-Bremen 0:3. In der zweiten Liga gewann Hertha BSC gegen Karlsruhe 3:1. Cottbus holte in der dritten Liga gegen Aue ein 1:0. Die Bundesliga-Fußballerinnen von Turbine Potsdam verloren gegen Hoffenheim 0:7. In der Handball-Bundesliga hat der VfL Potsdam gegen Erlangen mit 23:26 verloren. Das Wetter heute anfangs sonnig, im Verlauf dichte Wolken und zeitweise Regen. Am Nachmittag Schauer oder Gewitter, maximal 9 bis 12 Grad. Zurzeit in Berlin-Köpenick 1 und in Lenzen in der Prignitz 4 Grad. Morgen am Montag viele Wolken. Im Süden zeitweise leichter Regen, nur selten Sonne bei 8 bis 11 Grad. Die Zeit 8.03 Uhr.
Radio 3.
Klassik für Kinder.
Guten Morgen, hier ist Marek mit einem fröhlichen und sehr tänzerischen Guten Morgen-Stück.
Thank you.
wie ein tolles Stück, bestens geeignet für einen musikalischen Wecker, würde ich mal sagen. Ich meine, wer mit dieser Melodie geweckt wird, muss einfach gute Laune kriegen, oder? Das war eine Polka, ein fröhlicher Tanz, komponiert von Dmitri Schostakowitsch. Und das ist auch ein Weckruf, aber ganz, ganz anderer Art, gespielt auf einem Horn. Dieser Weckruf ist nicht mehr so fröhlich und sanft wie die Melodie zuvor. Dieser Weckruf klingt, für mich zumindest, wesentlich härter, wie ein Befehl. Nun wach endlich auf, du Langschläfer, sonst gibt's Ärger. Also, wenn mein Wecker diese Melodie spielen würde, würde ich beim Aufwachen bestimmt keine gute Laune kriegen. Ich wäre ziemlich angesäuert. Ja, angesäuert ist das richtige Stichwort. Genau das passiert in der Oper Siegfried von Richard Wagner. Der junge, starke Bursche, der Siegfried heißt, versucht hier mit dieser Melodie, die er selbst auf seinem Horn spielt, einen Riesendrachen zu wecken. Und das gelingt ihm tatsächlich. Der Drache wacht auf und was passiert dann? Naja, könnt ihr euch vorstellen. Die beiden, Siegfried und der Riesendrache, kämpfen miteinander. Siegfried gewinnt diesen Kampf. Er streckt tatsächlich den Riesendrachen nieder, was normalerweise gar nicht gelingen dürfte, weil der Drache so riesig und so stark ist. Aber Siegfried, ja, der hat eine Zauberwaffe dabei, sein Zauberschwert Notung. Ja, so heißt dieses Zauberschwert Notung, der Helfer in der Not. Eine spannende und sehr lustige Drachengeschichte bekommt ihr auch heute gleich hier bei uns zu hören. Da kommt zwar der starke Siegfried mit seinem Horn und dem wundersamen Schwert Notung nicht vor, dafür aber ein Riesendrache und ein Prinz, der diesen Drachen unbedingt in dessen Drachenhöhle aufsuchen muss. Warum, wieso? Naja, das darf ich natürlich an dieser Stelle noch nicht verraten, aber ich darf euch schon jetzt als Appetitanreger eine kurze Szene aus dieser Geschichte vorspielen.
Am Abend kam der Prinz auf eine Lichtung. Da gab es einen gemauerten Brunnen und auf dem Brunnenrand saß eine Hexe.
Na, durstig?
Und ob?
Ich habe Wasser aus dem Brunnen. Allerdings sagt man uns Hexen ja nach, dass wir das Brunnenwasser vergiften. Ich würde es also an deiner Stelle nicht unbedingt trinken.
Also, wer Brunnen vergiftet, der bekommt meinen Degen zu spüren.
Deine Entschlossenheit gefällt mir. Jetzt musst du nur noch zwei Dinge herausfinden.
Was denn?
Na, das ist doch ganz einfach. Erstens, ob der Brunnen tatsächlich vergiftet ist. Und zweitens, wenn er denn vergiftet ist, wer ihn vergiftet hat.
Tja, ob der Prinz zu schlau sein wird, das rauszukriegen, mal sehen oder besser gesagt mal hören. Das Paket in der Drachenhöhle, so heißt die Geschichte von Christian Peitz, eine Geschichte in 2 Teilen. Heute bekommt ihr den 1. Teil zu hören und den 2. Teil am Sonntag. In einer Woche natürlich wieder hier bei uns in Klassik für Kinder auf Radio 3. Das Paket in der Höhle, das hört ihr also gleich bei uns. Und danach erzählen wir euch von einem Instrument, das auch in dieser Drachengeschichte eine wichtige Rolle spielt. Es ist die Flöte. Wobei, in der Drachengeschichte kommt die Blockflöte vor und die klingt so. Ja, und in unserer Flötengeschichte nach der Drachengeschichte erzählen wir euch von Klang einer anderen Flöte, und zwar der Querflöte. Die hält man so quer zum Mund, anders als die Blockflöte. Die hält man längst zum Mund. Und diese Querflöte, die klingt ein bisschen anders als die Blockflöte. Und man kann auf der Querflöte noch mehr Gefühle ausdrücken, so sagt man's, und auch Töne erzeugen, die manchmal ganz seltsam wirken, wie zum Beispiel bei diesem Stück.
Noch aufgedrehter klingt die Querflöte hier, in einem Stück, das die Amsel heißt. Was hat sich der Komponist Olivier Messiaen wohl vorgestellt, was sie hier gerade so macht?
Also ich denke, dass die Amsel erstmal so rausguckt und dann ist es so richtig hell und sie ist noch jung und versucht ein bisschen zu fliegen.
Natürlich gibt es auch heute wieder bei uns etwas Tolles zu gewinnen. Ein Buch mit einer bewegenden Geschichte und vielen schönen Bildern. Post von Püppi. Eine Begegnung mit Franz Kafka. So heißt dieses Buch, das von Saskia und Franz erzählt. Saskia ist ein kleines Mädchen, das unglücklicherweise ihre geliebte Puppe verliert. Püppi ist weg, schluchzt die kleine Saskia vor sich hin. Doch als Franz, der als Dichter und Schriftsteller arbeitet, die weinende Saskia sieht, geht er auf sie zu und tröstet sie. Und er hat eine, ja, ich sag mal, geniale Idee, wie er Saskia über den Verlust ihrer geliebten Püppi hinweghelfen kann. Mehr darf ich euch natürlich auch hier nicht verraten. Ihr müsst die Geschichte selbst lesen oder vorgelesen bekommen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Post von Püppi, eine Begegnung mit Franz Kafka. Dieses schöne Buch aus dem Nord-Süd-Verlag könnt ihr heute bei uns gewinnen. Und zwar später bei unserem Rätselspiel für wache und schlaue Ohren. Thank you. eine dramatische Szene aus der Peer-Gynt-Geschichte mit Musik von Edvard Grieg und mit singend brüllenden Trollen, die den frechen Burschen Peer-Gynt fangen wollen. Peer-Gynt, der Abenteurer, hat nämlich zuvor den Bergkönig, den König der Trolle, schamlos belogen und sollte dafür bestraft werden. Aber Peer-Gynt ist schneller und schlauer als die Trolle und macht sich gerade rechtzeitig vom Acker. So, und jetzt wechseln wir von der Halle des Bergkönigs in die Gemächer eines ganz anderen Königs irgendwo in dieser Welt. Und dieser König hat ein Problem. Das Problem könnte gelöst werden, aber die Lösung führt zu einem riesen und nicht gerade freundlichen Drachen. Ihr hört das Paket in der Drachenhöhle. Ein Musikmärchen von Christian Peitz, Teil 1.
Es war einmal ein König, der war dafür bekannt, dass er immer das Beste wollte, dabei aber tunlichst darauf bedacht war, Sparsamkeit walten zu lassen. Dabei ließ er sich von allen möglichen Leuten beraten, am meisten von seiner Königin, was aber nicht immer möglich war.
Wenn ich ein Geburtstagsgeschenk für Sie kaufe, ist sie keine geeignete Beraterin. Natürlich wüsste sie am besten, was sie sich wünscht, aber dann wäre ja die Überraschung weg.
Damit auch sonst niemand verraten konnte, welches Geschenk sie bekommen sollte, ließ er sich in dieser Frage von niemandem beraten. Das Geschenk sollte rechtzeitig vor dem Geburtstag mit der Post geliefert werden.
Adressiert an den König höchstpersönlich. Dann macht es niemand außer mir auf.
So hatte er es in den Vorjahren geregelt und so veranlasste er es nun auch in diesem Jahr. Nur kam es zu einem Problem, das niemand hatte vorhersehen können.
Herr König! Es gibt schlechte Nachrichten.
Was ist denn passiert?
Ein Drache hat den Postkutscher gefressen und einige Pakete gestohlen. Wohl auch eines, das an den König höchstpersönlich geliefert werden sollte.
Das darf doch nicht wahr sein.
Die Situation war in vielerlei Hinsicht unerfreulich. Es herrschte Trauer wegen des armen Kutschers und eine Angst breitete sich im gesamten Land aus.
Alles richtig. Aber der Geburtstag der Königin steht bevor und ich brauche das Geschenk zurück.
Da sagte die Prinzessin:
Lass mich gehen, Papa. Ich habe viel über Drachen gelesen und hatte auf dem letzten Zeugnis eine 2 im Fechten. Ich kann das Paket zurückbeschaffen.
Der Prinz war anderer Meinung.
Also ich sehe das anders. Es ist eine Männeraufgabe. Ich bin ein Mann, Papa, und ich hatte eine 1 im Fechten. Und was ein Drache ist, weiß ja wohl jedes Kind.
Da sagte der König:
Meine liebe Tochter, ich muss deinem Bruder recht geben. Also zieht er in das Abenteuer. Sieh dich aber vor, Junge, so Drachen sind gefährliches Viehzeugs.
Und damit machte sich der Prinz auf den Weg.
Das ist mal wieder typisch.
Der Prinz hatte eine grobe Vorstellung davon, wo die Höhle des Drachen sein musste.
Hinter dem Wald beim Berg irgendwo.
So folgte er dem Weg und kam zuerst in den Wald. Er ging immer geradeaus, was nahe lag, da der Weg ihn eben immer geradeaus führte. Allerdings kam er irgendwann zu einer Weggabelung und da musste er sich entscheiden.
Tja, wie weiter? Links oder rechts?
Da hockte ein Zwerg auf dem Ast eines Baumes. Es war genau der Baum, an dem der Weg sich gabelte. Der Zwerg schaute zum Prinzen hinunter und grinste breit.
Also, ich würde es dir verraten, denn ich weiß es ganz genau. Ich habe aber heute meinen fiesen Tag.
Ich bin der Prinz, kann hervorragend fechten und habe Mittel und Wege, meine Vorstellungen durchzusetzen.
Leg los, ich bin neugierig.
Da zog der Prinz seinen Degen.
En garde.
Oh, so ein Pech. Ich habe keinen Degen und kämpfe auch nicht. Ich bin einfach nur ein Sturkopf.
Ich könnte dir eins auf die Nase hauen oder dich in den Schwitzkasten nehmen.
Das sind deine Mittel? Armselig für einen Prinzen.
Ja, aber was soll ich denn sonst tun?
Gebrauche deinen Verstand.
Was meinst du?
Oh je, pass auf. Ich habe gesagt, dass ich den Weg kenne, ohne dass du mir verraten hast, wohin du überhaupt gehen willst. Das lässt nur einen Schluss zu.
Du kannst Gedanken lesen.
Nein.
Jemand hat dir verraten, wohin ich möchte.
Oh, nein.
Ah, dann weiß ich's nicht.
Mann. Die einzig logische Schlussfolgerung ist, dass beide Wege zum selben Ziel führen.
Ah, jetzt, wo du es sagst.
Der Prinz nickte dem Zwerg zu und folgte dann dem rechten Weg. Und bald schon zeigte sich, dass der Zwerg recht gehabt hatte. Beide Wege trafen wieder aufeinander. Am Abend kam der Prinz auf eine Lichtung. Da gab es einen gemauerten Brunnen und auf dem Brunnenrand saß eine Hexe.
Na, durstig?
Und ob?
Ich habe Wasser aus dem Brunnen. Allerdings sagt man uns Hexen ja nach, dass wir das Brunnenwasser vergiften. Ich würde es also an deiner Stelle nicht unbedingt trinken.
Also, wer Brunnen vergiftet, der bekommt meinen Degen zu spüren.
Deine Entschlossenheit gefällt mir. Jetzt musst du nur noch zwei Dinge herausfinden.
Was denn?
Na, das ist doch ganz einfach. Erstens, ob der Brunnen tatsächlich vergiftet ist. Und zweitens, wenn er denn vergiftet ist, wer ihn vergiftet hat.
Das ist mir zu hoch. Ich dachte, er ist vergiftet. Und du bist es gewesen.
Ach, Junge, du musst genauer zuhören und besser nachdenken. Um etwas Zeit zu sparen, helfe ich dir auf die Sprünge. Der Brunnen ist nicht vergiftet.
Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du eine ganz komische Art hast?
Die Hexe lächelte und flog auf ihrem Besen davon. Der Prinz stärkte sich am Brunnenwasser und setzte seinen Weg fort. Doch mit zunehmender Dunkelheit bekam er Heimweh und schlechte Gedanken. Mitternacht im Mondlicht erreichte er eine weitere Lichtung, in deren Mitte auf einem Baumstumpf eine Flöte lag, daneben ein Zettel. Und auf dem Zettel war zu lesen:
Fremder, am Ende des Weges kommst du rechts zu einer Drachenhöhle. Hüte dich davor, sie von vorne zu betreten. Wenn es dir gelingt, auf dieser Flöte zu spielen, wirst du einen Schlüssel erhalten, der es dir ermöglicht, durch die Hintertür einzutreten.
Er legte den Zettel ab und nahm die Flöte.
In Musik hatte ich zwar keine 1, aber immerhin eine 2+. Und die Flöte lag mir als Instrument besonders gut.
Da verschwamm die Schrift auf dem Zettel und die Buchstaben verwandelten sich in Noten, die silberhell durch die Luft tanzten. Der Prinz spielte. Er traf jeden Ton und die Noten verschmolzen zu einem Schlüssel, der schließlich vor ihm auf den Boden fiel.
Sag ich doch.
Der Prinz steckte den Schlüssel ein und folgte weiter dem Weg. Er wandte sich nach rechts zum Vordereingang der Drachenhöhle.
Eigentlich wollte ich zum Hintereingang, aber...
Wohin wolltest du?
Zum Hint... sag mal... Hast du den Postkutscher gefressen und Pakete gestohlen, unter anderem das an den König?
Das geht dich zwar überhaupt nichts an, aber es ist sehr gut möglich, dass du recht hast.
Na, du wirst es doch wohl wissen.
Ich könnte es wissen, wenn ich gelesen hätte, an wen die Pakete adressiert sind. Das habe ich aber nicht. Willst du vielleicht mal nachsehen?
Ja, genau das werde ich jetzt tun.
Ich sage mal so, er hätte es besser gelassen. Denn als er in die Drachenhöhle trat, folgte der Drache ihm.
Meine Güte, so viele Schätze. Du bist ja reich.
Naja, mit den Jahren kommt was zusammen.
Und da sind die Pakete. Ah, gleich das Erste. An den König höchstpersönlich.
Ich bin froh, dass sich alles so leicht aufgeklärt hat.
Wieso habe ich dann ein ganz komisches Gefühl?
Weil ich dich nicht gehen lassen werde.
Nur mal so, ich hatte eine Eins im Fechten. Und meinen Degen halte ich immer griffbereit. Einen Kampf würde ich dir nicht empfehlen.
Du vergisst meine Geheimwaffe.
Welche denn?
Da blies ihm der Drache seinen eisigen Atem entgegen und der Prinz mit seinem Degen in der Hand gefror zu einer Eisskulptur.
Ja, ja, so verweilt der zu einer Eisfigur erstarrte Prinz eine Woche lang bis zum nächsten Sonntag, bis der zweite Teil des Musikmärchens Das Paket in der Drachenhöhle folgt. Natürlich wieder hier bei uns in dieser Sendung Klassik für Kinder auf Radio 3. Den ersten Teil könnt ihr natürlich jederzeit nachhören. Schon ab heute, ab ca. 8.30 Uhr, könnt ihr die ganze Sendung auf unserer Website nachhören. www.radio3.de Ganz wilde Säbeltanz von Aram Khachaturian. Und so, jetzt schauen wir mal nach einigen interessanten Tipps für euch für heute und für die nächsten Tage. Was macht einen Menschen wirklich glücklich und was bedeutet überhaupt Glück? Darum geht es in dem berühmten Märchen Hans im Glück, aufgeschrieben von den Brüdern Grimm. Hans bekommt für seine fleißige Arbeit einen Klumpen Gold und macht sich auf den Weg nach Hause. Doch unterwegs, ja, da trifft er verschiedene Leute, die ihn zum Tauschen einladen. Sein Gold gegen ein Pferd, das Pferd gegen eine Kuh, die Kuh gegen ein Schwein und so weiter und so fort. Am Ende steht Hans mit leeren Händen da und ist trotzdem glücklich. Tja, wie kann das bloß sein? Hans im Glück, dieses Märchen könnt ihr heute um 15 Uhr im Atze Musiktheater in Berlin-Wedding erleben, in einer kurzweiligen Aufführung, an der ihr euch aktiv beteiligen könnt. Ja, natürlich gibt es in dieser Aufführung Schauspieler und Schauspielerinnen, auch sprechende und singende Tiere. Wie kann das wohl sein, ne? Aber Ab und zu wird das Geschehen auf der Bühne unterbrochen und dann kommt ihr ins Spiel. Hans im Glück heute um 15 Uhr auf der Studiobühne des Atze Musiktheaters in Berlin-Wedding, Luxemburger Straße 20. Die Liebe zu drei Orangen, so heißt eine Oper von Sergei Prokofjew, die auch eine märchenhafte und sehr witzige Geschichte erzählt. Ein Prinz ist traurig, sehr traurig sogar, und nichts kann ihn zum Lachen bringen. Sein Vater, der König, setzt alles in Bewegung, um seinen Sohn, ja, den Prinzen, glücklich und fröhlich zu machen. Aber der Prinz, tja, der will und will nicht lachen. Bis eines Tages tatsächlich ein Wunder geschieht. Der Prinz lacht über ein Missgeschick einer bösen Zauberin, doch diese findet es überhaupt nicht komisch und verflucht den Prinzen, der zur Strafe sich in drei Orangen verlieben soll. Warum diese Geschichte trotzdem gut endet, ja, das erfahrt ihr heute um 15 Uhr im Kleistforum in Frankfurt an der Oder. Dort wird die Liebe zu drei Orangen in einer fantasievollen und sehr witzigen Aufführung des Staatstheaters Cottbus gezeigt. Eine Familienvorstellung heute um 15 Uhr im Kleistforum Frankfurt. Und ich habe noch einen Tipp für euch, denn einen Riesenspaß für die ganze Familie verspricht auch die Aufführung der Oper Hänsel und Gretel von Engelbert Humperdinck, die allerdings nicht heute, sondern am Sonntag in 2 Wochen, also am 13. April um 16 Uhr an der Komischen Oper Berlin zu erleben ist. Diese Aufführung ist beim Publikum so beliebt, dass die Karten ganz schnell weg sind. Aber noch gibt es welche und deshalb dieser Hinweis. Also nicht vergessen, Hänsel und Gretel als Familienvorstellung am Sonntag, den 13. April um 16 Uhr an der Komischen Oper Berlin im Schiller Theater in Berlin-Charlottenburg. Und das ist auch eine Opernszene. Eine Szene aus der Oper Carmen von Georges Bizet.
Gardez-vous.
Wir marschieren Kopf nach oben, richtig wie Soldaten mit. Das haben gerade diese Chorkinder auf Französisch gesungen und sie machen sich damit ein bisschen lustig über echte und immer so ernste Soldaten. Das war eine Szene aus der Oper Carmen von Georges Bizet. Ein Theaterstück mit Musik, die man sich immer wieder gern anhören möchte. Schon der Beginn dieser Carmen-Oper kann einen richtig umhauen. Tolle Musik, oder? Carmen von Georges Bizet ist eines der schönsten Opernstücke überhaupt. Vor 150 Jahren, ja ziemlich genau, vor 150 Jahren, also im März 1875, wurde das Stück zum ersten Mal in Paris aufgeführt und wird seitdem in aller Welt gespielt und gesungen, ja, weil die Melodien so toll sind und so leicht ins Ohr gehen und auch dort im Ohr sehr, sehr lange verweilen. Da sind nämlich richtige Ohrwürmer. Die Oper Carmen ist voller Klänge, die begeistern und die man sich, wie gesagt, deshalb so gerne immer wieder anhört und auch gelegentlich mitsingt oder mitsummt oder mitpfeift. Carmen von Georges Bizet ist eine französische Oper. Es wird darin französisch gesungen und gesprochen. Ja, ja, zwischendurch wird in dieser Oper tatsächlich auch gesprochen, wie im Sprechtheater. Aber die Geschichte, die in dieser Oper erzählt wird, die spielt nicht in Frankreich, sondern in Spanien. Und das macht die Musik auch ganz deutlich, denn sie klingt sehr spanisch, sehr tänzerisch, heißblütig und sie ist auch voller echter spanischer Melodien und Rhythmen. In der Oper Carmen dreht sich alles um Carmen, ja, so heißt eine junge Frau, die sehr, sehr, sehr hübsch ist und zwar so hübsch, dass sich alle Männer nach ihr umdrehen, erst recht, wenn sie tanzt, ganz wild, immer schneller und schneller, bis zum Umfallen. Aber noch mehr verdreht Carmen den Männern die Augen, wenn sie ihre Habanera singt, ein Tanzlied, das von der großen Liebe erzählt, nach der sich jeder Mensch auf dieser Erde so sehr sehnt. Dieses Lied singt, verliebt sich in sie ein Soldat, ein Spanier mit dem Namen Don José. Carmen findet Don José auch sehr sympathisch, sehr nett. Und so werden Carmen und Don José ein verrücktes Liebespaar. Doch leider, leider hält diese große Liebe, l'amour, auf Französisch nur kurz, denn bald taucht ein anderer Mann auf, der ein Auge auf die hübsche Carmen wirft und Carmen verguckt sich auch in diesen Mann. Dieser Mann heißt Escamillo. Er ist groß und stark, so stark, dass er sogar einen Stier bei den Hörnern packen kann. Escamillo ist nämlich ein Stierkämpfer, ein Torero oder Toreador, wie man in Spanien dazu sagt. Stierkämpfe sind heutzutage natürlich total verpönt und und größtenteils auch in Spanien wegen Tierquälerei verboten. Aber früher, ja früher waren Stierkämpfe in Spanien sehr verbreitet, sehr beliebt. Und die Toreros, ja, die wurden wie große Helden gefeiert, wie berühmte Filmstars. Der Torero Escamillo in der Oper Carmen muss natürlich auch sehr gut singen können, sehr schön sogar. Und das tut er auch ganz imposant bei diesem Torero-Lied.
Jusque à la fureur, c'est la fête du courage, c'est la fête de gens de cœur. Allons, en garde, allons, allons, oh, toréador, en garde, toréador, toréador.
So singt Escamillo, der starke Toreador Torero. In ihn verguckt sich also die hübsche Carmen und vergisst dabei total, dass sie ihr Herz eigentlich schon dem Soldaten Don José versprochen hatte. Don José hat es aber nicht vergessen und ist fürchterlich eifersüchtig. Er stellt seine geliebte Carmen zur Rede und will sofort von ihr wissen, ob sie ihn noch liebt und bei ihm bleiben will. Doch Carmen zeigt Don José die kalte Schulter und schwärmt nur noch von ihrem Torero Escamillo. José gerät daraufhin so sehr in Rage, dass er allmählich seinen Verstand verliert. Er weiß gar nicht, was er tut. Ja, und dann verletzt er seine schöne Carmen tödlich.
Tja!
Don José ist zutiefst bestürzt darüber, was er da getan hat und bereut bitterlich seine böse Tat. Aber seine Reue kommt leider viel zu spät. Naja, und so endet die Liebesgeschichte zwischen Carmen und Don José in der Oper Carmen von Georges Bizet sehr, sehr tragisch. Zum Glück. Ja. Zum Glück geschieht das alles nicht im echten Leben, sondern nur im Theater auf der Opernbühne. Von Georges Bizet. Dieses Opernstück ist voller Emotionen und voller Melodien, die mitreißend sind und total unter die Haut gehen können. Ein tolles Stück, ein Meisterwerk, das seit über 100 Jahren, wie gesagt, seit genau 150 Jahren Millionen Menschen in der ganzen Welt begeistert. Genauso wie dieses Stück des Spaniers Pablo de Sarasate. Er hat ausgewählte Melodien aus der Oper Carmen herausgenommen und daraus ein neues, virtuoses Stück für Geige und Orchester komponiert.
Thank you.
kann ich nur sagen, wer so atemberaubend gut, fantastisch Geige spielen kann, ist eindeutig ein Virtuose oder eine Virtuosin. Natürlich, in dieser Aufnahme war es die berühmte deutsche Geigerin Anne-Sophie Mutter. Tja, und wer so fantastisch auf der Querflöte spielen kann, ist natürlich auch ein Virtuose. Hier spielt der Amerikaner Robert Dick ein Stück von Niccolò Paganini, das ursprünglich für Geige komponiert wurde. Es ist eine Bearbeitung für Flöte solo. Die Querflöte, die kann ganz, ganz hoch spielen, dann klingt sie etwas schrill und sie kann aber auch tief spielen und dann klingt sie angenehm dunkel und warm. Die Querflöte ist ein sehr vielseitiges Instrument. Sie kann unterschiedlich klingen und angeblich auch Zauberkräfte erzeugen. Meine Kollegin Ortrun Schütz kennt sich damit aus und stellt uns einige zauberhafte Flötenstücke vor.
Diese Klänge der Querflöte ertönen in einem Stück, in der eine Flöte eine wichtige Rolle spielt. Es ist die Oper Die Zauberflöte von Mozart. Tatsächlich hilft die Flöte in dieser Geschichte mit ihrem Klang. Denn die Prinzessin Pamina wurde entführt und in einem Palast gefangen gehalten. Der Prinz Tamino möchte sie befreien. Dafür muss er verschiedene Prüfungen bestehen. Bei einer muss er finstere Berge durchschreiten, in denen bedrohliche Feuer und Wasser toben. Pamina darf ihn dabei begleiten. Sie rät ihm, während dieser gefährlichen Wanderung die Zauberflöte zu spielen. Und tatsächlich, die Flöte schützt die beiden. Sie kommen ohne jeden Schaden am Ziel an.
Das ist eine schöne Geschichte, aber naja, ich finde es halt blöd, dass die Frau oder das Mädchen halt entführt wird.
Das ist schon irgendwie verrückt. Weil wenn man spielt, auf einmal, dann kommt der Weg. Also dann weiß man, wo es lang geht. Aber es ist auch richtig nett, dass er sie rettet, weil er kann selbst gefangen werden. Also ist auch richtig mutig.
Nochmal anders klingt die Musik für Querflöte von Johann Sebastian Bach, die er etwa 50 Jahre vor Mozarts Zauberflöte komponiert hat. Strenger und gezirkelter vielleicht? Er hat sie für den König Friedrich II. Komponiert. Und dass da eine Querflöte mitspielt, ist kein Zufall. Dieser König, der vor gut 250 Jahren in Schlössern in Berlin und Brandenburg gewohnt hat, war ein richtiger Querflöten-Fan und hat schon als junger Prinz sehr gerne Querflöte gespielt. Sein Vater, Friedrich Wilhelm I., hatte aber wenig Verständnis dafür. Er war vom Militär begeistert, weshalb auch der Soldatenkönig genannt wurde. Und er wollte, dass sein Sohn auch kämpft.
Wieso wollte der König, dass sein Kind zum Kämpfen geht? Und ich mag es auch mehr, Musik, weil Kämpfen ist mit Gewalt und sowas ist doof.
Wer will denn, dass ein König stirbt? Er kann dabei sterben.
Also wenn ich der Prinz wäre, würde ich manchmal ein bisschen kämpfen, aber nicht so oft und manchmal ein bisschen Flöte spielen.
Weil der König einen würdigen Nachfolger für sich haben wollte, hat er seinen Sohn sehr streng erzogen. Schon als Friedrich 6 Jahre alt war, hat der Vater seinen Tag minutengenau eingeteilt. Nur 7 Minuten durfte er frühstücken, dann musste er Fächer wie Mathematik und Waffenkunde lernen. Dabei hätte der Prinz viel lieber Flöte gespielt, aber das fand sein Vater lächerlich. Friedrich hat trotzdem Flöte gespielt. Heimlich. Und er hat später sogar Stücke für Querflöte komponiert. Das Stück, das ihr hier im Hintergrund hört, zum Beispiel auch.
Also am Anfang war es lauter als gedacht. Also ich fand das schon ein bisschen laut, aber man hat auch am Ende die Querflöte auch richtig gehört. Aber man musste halt auch ein bisschen warten.
irgendwann kam die Querflöte und dann war es auch irgendwie richtig schön, ein bisschen leichter und es hat sich zusammen richtig schön angehört.
Querflötenmusik zu Zeiten des Königs Friedrichs II. Klingt ganz anders als zu Zeiten des Impressionismus, gut 100 Jahre später. In Prélude à l'après-midi d'un faune zeigt Claude Debussy musikalisch, wie es klingen könnte, wenn der Hirtengott Pan von seinem Nachmittagsschläfchen in der Sommerhitze aufwacht, noch ganz müde und voll von Traumbildern und sich langsam reckt und streckt. Hier ist die Flöte ganz im Mittelpunkt und klingt nicht kantig, sondern flirrend, schwebend und wolkig. Passend zum Dämmerzustand, den man im Halbschlaf so haben kann.
Auf einmal ist er so aufgestanden und hat sich erstmal so wach gemacht und dann ist er eben draußen ein bisschen rumgelaufen. Am Anfang war es so stiller und dann war es ein bisschen aufgedrehter.
Noch aufgedrehter klingt die Querflöte hier, in einem Stück, das die Amsel heißt. Was hat sich der Komponist Olivier Messiaen wohl vorgestellt, was sie hier gerade so macht?
Also ich denke, dass die Amsel erstmal so rausguckt und dann ist es so richtig hell und sie ist noch jung und versucht ein bisschen zu fliegen und guckt sich erstmal um und manchmal fällt sie eben fast.
In diesem modernen Stück kann die Person, die die Flöte spielt, noch etwas Besonderes mit ihr machen. Sie kann ein rollendes R mit der Zunge erzeugen und gleichzeitig in die Querflöte blasen. Diese Technik nennt sich Flatterzunge und hört sich so an.
Also ich fand es auch ein bisschen unangenehm für die Ohren, aber ich fand es auch ein bisschen laut.
Also es hat sich witzig angehört, aber es war auch irgendwie schön, weil es einfach so di-di-di-di.
Das ist auch so ein Di-Di-Di-Stück. Ein Flötenkonzert von Antonio Vivaldi, in dem die Stimme eines Vogels, eines Distelfinks, auch Stieglitz genannt, auf der Flöte nachgeahmt wird.
Rätselzeit bei Klassik für Kinder.
Zunächst natürlich wie immer die Auflösung des Rätsels vom letzten Sonntag. Da solltet ihr herauskriegen, welches der beiden Klarinettenstücke schneller gespielt wurde. Die richtige Antwort lautet, es war das Stück Nummer 2, dieses Stück. Die glückliche Gewinnerin ist die 5-jährige, jetzt muss ich nachschauen, ganz genau, Marla Ney aus Berlin.
Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern und für alle anderen viel Glück beim neuen Rätsel.
Na klar, neues Spiel, neues Glück. Zu gewinnen gibt es heute ein Buch mit dem Titel Post von Pippi, eine Begegnung mit Franz Kafka. Tja, da geht es um Saskia. Saskia ist ein kleines Mädchen, das unglücklicherweise ihre geliebte Puppe Pippi verliert. Pippi ist weg, Saskia ist traurig, doch zum Glück ist noch der nette Franz da. Franz Kafka eben, er arbeitet als Dichter und Schriftsteller und hat eine geniale Idee, wie er Saskia trösten kann. Das ist eine wirklich schöne, herzbewegende Geschichte, die sich angeblich genauso im echten Leben abgespielt hatte, aber vielleicht auch nicht, wie auch immer. Im Buch wird diese Geschichte sehr eindrucksvoll erzählt und auch mit schönen Bildern illustriert. Dieses Buch werdet ihr bestimmt immer wieder gern zur Hand nehmen. Es lohnt sich also wieder einmal bei unserem Rätsel mitzumachen und die Ohren zuzuspitzen. Und das ist eure Aufgabe. Ihr hört gleich drei verschiedene Querflötenstücke. In einem dieser Stücke wird mit der sogenannten Flatterzunge gespielt. Die Frage lautet, in welchem der drei Stücke kommt diese Flatterzunge zum Einsatz? Hört genau zu. Hier kommt das Stück Nummer 1. Und hier kommt das Stück Nummer 2. Und das Stück Nummer 3. In welchem Stück kam die Flatterzunge zum Einsatz? Schnell noch einmal hören. Hier das Stück Nummer 1. Und hier das Stück Nummer 2. Das war es. Ja, natürlich. Ich hoffe, dass ihr das rausgekriegt habt. Also in welchem Stück? Ah nee, das Stück Nummer 3 habe ich noch. Oh, das kommt jetzt natürlich. Das wäre ein Fehler gewesen, hätte ich das wichtigste Stück fast vergessen. Na gut, vielleicht habe ich jetzt schon was verraten, aber vielleicht auch nicht. In welchem Stück kam also die Flatterzunge zum Einsatz? Das ist heute die Frage.
Macht mit und schreibt uns. Unsere Adresse ist klassikfuerkinder@rbb-online.de. Klassik für Kinder in einem Wort und mit UE.
Macht bitte unbedingt mit. Es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Buch zu lesen über die verlorene Pippi. Klassik für Kinder @rbb-online.de. Das ist unsere Adresse. Schickt bitte dahin unsere, ja, die richtigen Antworten. Das war's für heute. Ich bin Marek und wünsche euch natürlich wie immer einen wunderschönen Sonntag. Am besten mit viel Musik. Und ich sage, ja, vielleicht auch diese Musik wird euch auch gefallen. Die stammt von Johann Sebastian Bach.
Das Renaissance-Theater spielt The Who and the What. Das Stück stammt vom pakistanisch-amerikanischen Autor Ayad Akhtar. Die Hauptfigur Afzal, glaubensfester Muslim und liebevolles Familienoberhaupt. Afzal hat es geschafft, vom Taxifahrer zum Taxiunternehmer. Er arrangiert eine Ehe für seine Tochter, eine Schriftstellerin. Doch die hat über Liebe, Ehe, Religion eine eigene Meinung. The Who and the What fragt danach, wie wir Menschen beurteilen und wie sie wirklich sind. Felix Prader inszenierte die Komödie, die mit Hansa Cipionka in der Hauptrolle nun neu herauskommt. Premiere am 11. April im Renaissance-Theater Berlin. Radio 3, wie es euch
Radio
gefällt.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
9 Uhr mit Jonas Ziegler. Nach dem schweren Erdbeben in Südostasien ist internationale Hilfe angelaufen. Aus China und Indien trafen Rettungskräfte ein. Großbritannien sagte Myanmar umgerechnet rund 13 Millionen Euro für Hilfsgüter zu. Allein in Myanmar gehen die Behörden inzwischen von mindestens 1.600 Toten aus. In den zerstörten Gebieten versuchen Helfer zum Teil mit bloßen Händen, Verschüttete aus den Trümmern zu befreien. In der Türkei hat die oppositionelle CHP angekündigt, weiter für die Freilassung des inhaftierten Istanbuler Oberbürgermeisters İmamoğlu auf die Straßen zu gehen. Künftig soll es mittwochs und samstags Kundgebungen in der Bosporus-Metropole und jeweils einer anderen Stadt geben. Erst gestern hatten rund 500.000 Menschen in Istanbul für den Erhalt der Demokratie in der Türkei demonstriert. Handwerkspräsident Dittrich hat sich dafür ausgesprochen, einen Feiertag zu streichen. Dittrich sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, ein Feiertag weniger spare ein paar Milliarden Euro. Außerdem sende man das Signal, dass man die Herausforderungen gemeinsam annehmen wolle. Ohne Zumutungen komme man nicht aus der Talsohle, so der Handwerkspräsident. Brandenburgs Städte und Gemeinden warnen davor, dass sich die angespannte Finanzlage durch den geplanten Doppelhaushalt des Landes weiter verschärfen könnte. Der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Graf sagte, nach jetziger Schätzung müssten pro Einwohner 140 Euro eingespart werden. Sabine Löprig, RBB 24.
Schon jetzt gäbe es eine kommunale Finanzkrise. In vielen Städten und Gemeinden würden daher Einsparungen und Erhöhungen von Abgaben vorbereitet. Das Kabinett hatte am Freitag den Entwurf für den Doppelhaushalt beschlossen. Die Kommunen bekommen nach den Plänen für 2025 und 2026 unter dem Strich weniger, weil die Steuereinnahmen weniger stark steigen als erwartet.
In der Fußball-Bundesliga hat Bayern München gegen St. Pauli 3:2 gewonnen. Außerdem spielten Frankfurt-Stuttgart 1:0, Hoffenheim-Augsburg 1:1, Wolfsburg-Heidenheim 0:1.